Willkommen zu BFN On Air, dem Nachhaltigkeitspodcast der JLU, bei dem wir in jeder Ausgabe spannende Inhalte rund um das Thema Nachhaltigkeit mit unseren GästInnen besprechen. Eure ModeratorInnen sind
Markus Kieslich
und Charlotte Kleid vom Büro für Nachhaltigkeit. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir möchten mit dieser Folge in den Themenkomplex Energie einsteigen und dazu heute mehr zur Entwicklung der Energietransformation und der dazu laufenden Forschung an der JLU erfahren. Wir freuen uns heute daher sehr, Herrn Professor Dr. Jürgen Janek aus dem Fachbereich 08 Biologie und Chemie der JLU begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Jürgen Janek forscht zusammen mit seinen Mitarbeitenden im Bereich der physikalischen Festkörperchemie und Festkörperionik. Herr Professor Janek, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen.
Wir bringen unseren GästInnen ja immer gerne am Anfang des Interviews ein Geräusch oder ein Zitat mit. Und Ihr Zitat heute lautet:
Überall in der Natur walten die ordnenden Gesetze, welche das Leben an die Erde fesseln und in ewiger Frische und Dauer erhalten. Nur da wird die Erde alt und die Keime des Lebens verlöschen, wo der Mensch in seiner Beschränktheit ihre Existenz verleugnet und verkennt, wenn er dem Kreislauf der Bedingungen des Lebens entgegentritt und ihr Zusammenwirken stört und hemmt.
Herr Professor Janek, können Sie unseren Zuhörerinnen vielleicht verraten, wer dieses Zitat formuliert haben könnte?
Ja, wenn ich nicht falsch liege, dann ist das von Justus von Liebig, der ja mit Gießen und unserer Universität sehr eng verbunden ist und der, ich weiß, in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts sehr intensiv versucht hat, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft komplexe chemische Zusammenhänge nahezubringen in seinen chemischen Briefen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zitat aus den chemischen Briefen ist, aber er hat jedenfalls damals versucht, sehr intensiv Gesellschaft zu belehren. Klingt negativ, aber tatsächlich mit Naturwissenschaft zu verknüpfen.
Ja, da liegen Sie genau richtig. Und um vom Zitat dann nun zu Ihnen überzuleiten, wie verbinden Sie denn Nachhaltigkeit und Chemie miteinander? Und was bedeutet der Begriff Nachhaltigkeit aus der Sicht eines Chemikers?
Zuerst kommt mir dabei immer natürlich in den Sinn etwas, was mich schon als Student gestört hat, dass der Begriff der Chemie oft ja sehr negativ belegt ist. Wir sprechen von natürlichen und von chemischen Stoffen und das ist natürlich grober Unsinn, denn alles ist Chemie. Also das heißt, also unser Körper ist Chemie, alles, was wir anfassen, sind chemische Stoffe und es ist also unsinnig, also natürliche und chemische Zutaten zu unterscheiden. Unter Nachhaltigkeit verstehe ich tatsächlich, dass man die chemischen Prozesse, all das, was wir unbedingt brauchen und ja auch tun, um unser modernes Leben tatsächlich so, wie wir es haben wollen, zu gestalten, möglichst so gestalten, also diese Prozesse, auch die Auswahl der Stoffe, dass wir natürlich im Prinzip die Umwelt, also die Welt selbst, möglichst wenig ungünstig beeinflussen. Und das hat vor allen Dingen zwei Komponenten. Zum einen zu versuchen, das mit möglichst wenig Energie zu erreichen. Denn wir wissen ja tatsächlich, dass Energie, die wir einsetzen, irgendwo bezogen werden muss und oft auch damit Umweltveränderungen einhergehen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir versuchen, Stoffe zu verwenden und Stoffe herzustellen, die auch oft als Abfall anfallen, die auch wiederum die Welt möglichst wenig beeinflussen.
Die Tatsache, dass man möglichst wenig Energie verbrauchen möchte und generell für die Nachhaltigkeit zu handeln, ist natürlich auch was für die JLU eine große Rolle spielt, so wie der Themenkomplex Nachhaltigkeit im Allgemeinen. So sollen zum Beispiel zu den PV-Anlagen auf den Dächern entstehen und die JLU setzt auch beim Energiebezug auf Ökostrom, um eben die damit verbundenen Treibhausgase möglichst zu reduzieren. Welche Rolle könnte denn da zum Beispiel auch die energieintensive Forschung als Verbraucherin spielen in diesem Komplex?
Grundsätzlich ist natürlich so, tatsächlich, ich bin mir ganz sicher, dass ein Fachbereich Rechtswissenschaft weniger Energie kostet als ein Fachbereich Chemie oder Physik oder dass ein Fachbereich Ingenieurwissenschaften kosten wollte, weil natürlich wir viele Experimente machen. Experimente müssen mit Anlagen betrieben werden und die brauchen Energie. Das ist aber Arbeit und das ist Forschung, die wir natürlich brauchen. Wenn wir die abschalten und die nicht machen, dann würde sie woanders durchgeführt werden, vielleicht sogar ungünstiger. Aber wir brauchen das ja tatsächlich, um auch gesellschaftlich voranzukommen. Wir müssen das, also das ist Teil, würde ich mal sagen, unseres Energie-Overheads, den wir also haben als Gesellschaft. Wichtig wird es sein, natürlich überall, wo im Prinzip grundsätzlich energieintensive Forschung passiert, zu versuchen, diese möglichst zu optimieren bezüglich des Energieverbrauchs. Das kann allein heißen, dass man das zeitlich optimiert, dass man einfach neue energiesparende Anlagen kauft und darin investiert. Das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Die öffentliche Hand ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, energieoptimierend zu sein. Denn zum Beispiel alleine, wenn Sie sich alleine einfach den Gebäudebestand vieler Universitäten anschauen, das sind viele alte Gebäude, oft nicht isoliert. Das heißt, alleine der Winter mit intensivem Heizen ist dann oft etwas, was sehr, sehr stark in den Haushalt geht. Und Neubau ist natürlich auch teuer. Das heißt also, ich denke, die öffentliche Hand und die Universitäten als ein Teil, könnte man sagen, der öffentlichen Einrichtung, haben natürlich sehr, sehr viel Potenzial einzusparen.
Also das heißt ja zum Beispiel auch, dass wir das ganze Handeln, vielleicht in der öffentlichen Hand, aber auch generell dahingehend umgestalten müssen, dass wir wissen, wir müssen Energie einsparen, wir müssen sie effizienter nutzen. Und das spielt natürlich für das Energiesystem ganz allgemein eine sehr große Rolle.
Und welche Rolle spielt das in Bezug auf die Versorgung mit Energie und den Klimawandel, also eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen und das Erreichen einer sogenannten Treibhausgasneutralität wird ja ohne den Umbau des Energiesystems nicht gelingen, oder?
Das ist sicher richtig und dabei müssen wir allerdings auch, glaube ich, das ist sonst sicherlich auch gesellschaftlich eine Zerreißprobe. Ich glaube, wir sollten immer schauen, wo haben wir eigentlich den größten Hebel? Also mich interessiert zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe jetzt, sagen wir mal, 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Diese 1 Milliarde Euro möchte ich so einsetzen, dass ich eine möglichst große Einsparung an CO2 erreiche. Und da wird es am Ende ein ganz klares Ergebnis geben. Zum Beispiel würde ich sagen, wahrscheinlich ist eine wahrscheinliche Antwort, dass diese 1 Milliarde Euro am besten eingesetzt wäre, tatsächlich in der Isolation von allen möglichen Gebäuden. Und dann würde ich sagen, ist es doch eigentlich gesellschaftlich unsinnig, zu sagen, statt dieser 1 Milliarde, die ich investiere in das Isolieren von Gebäuden, dafür mache ich jetzt hunderte kleinerer Maßnahmen, die alle irgendwie ganz viel Geld verschlingen und vielleicht auch besonders öffentlichkeitswirksam sind, aber am Ende in der Summe gar nicht diesen Hebel haben. Also ich glaube, wir müssen da, oft passieren da einfach öffentlichkeitswirksame Dinge, ganz kleinteilig, die alle irgendwie nerven und die großen wesentlichen Linien werden nicht verfolgt. Das ist so eines meiner gedanklichen Probleme und ich glaube, dafür sind natürlich die Naturwissenschaften da, genau diese Effizienzanalysen auch zu machen.
Sehen Sie auch im persönlichen Handeln bei den Menschen irgendwelche Möglichkeiten, da was zu bewirken?
Unbedingt. Also ich verstehe überhaupt nicht zum Beispiel die ganze Diskussion über die Elektromobilität. Es ist vollkommen klar, dass man mit batteriebetriebenen Fahrzeugen, wiederum, wenn ich jetzt frage, ich habe 100 mal 100 Meter Landfläche, auf der möchte ich Energie ernten und diese Energie möchte ich möglichst CO2-schonend in Mobilität umsetzen, dann ist das günstigste, was wir heute machen können, Photovoltaik auf diese Fläche setzen, die Photovoltaik direkt als elektrische Energie in die Batterie einfüttern und damit fahren. Das ist ungefähr ein Faktor 4 bis 8, je nachdem, wie man rechnet, günstiger als daraus, als dann sozusagen Energiepflanzen anzupflanzen, daraus E-Fuels zu machen und die dann zu tanken, ist viel, viel ungünstiger. Aber irgendwie psychologisch finden die Menschen das offenbar attraktiver, weil sie tatsächlich sich vom Bauch lenken lassen und nicht tatsächlich rational. Das ist etwas, was mich furchtbar ärgert.
Sie haben jetzt schon ein paar Ansätze genannt, so wenn Sie Ihr perfektes Energiesystem der Zukunft designen könnten, auch als Experte, wie würden Sie das aufbauen?
Ja, ich würde natürlich erst einmal versuchen, weitestgehend auf die fossilen Energieträger zu verzichten, weil letzten Endes sind die fossilen Energieträger ja spezielle Chemie, könnte man sagen, die über Millionen Jahre entstanden ist. Da ist Energie eingespeichert worden, also letzten Endes Kohlenstoff eingespeichert worden. Das sind wertvolle Rohstoffe, die wir anders nutzen können. Wir sollten versuchen, auf elektrische Energie umzusteigen, indem wir natürlich je nachdem da, wo das gut geht, möglichst viel erneuerbare Energie gewinnen. Und dann, glaube ich, wird es so sein, wenn man sich das Energiesystem heute weltweit anguckt, dass man wahrscheinlich ohne gute und optimierte Kernenergie nicht wird auskommen können. Also ob es am Ende Kernfusion geben kann, weiß ich nicht. Das ist eine ganz offene Frage. Und ich denke, bei Dingen, die grundsätzlich noch nicht funktionieren, würde ich nie eine Wette darauf abschließen. Aber was funktioniert, sind die erneuerbaren Energien. Und dann wird man sicherlich schauen, ob man nicht mit optimierten und sicheren Kernanlagen das Energiesystem bei dem Energiehunger, den wir weltweit haben, dann tatsächlich auch komplettieren kann. Ganz grundsätzlich könnte man sicherlich alleine mit erneuerbaren Energien durchkommen. Das erfordert aber natürlich so umfassende Maßnahmen weltweit, dass das etwas ist, was sozusagen vielleicht erst auf ganz, ganz lange Sicht funktionieren kann.
Teil dieser umfassenden Maßnahmen wäre dann auch die Speicherung dieser Energieform, dadurch, dass sie ja immer ein bisschen fluktuativ anfallen. Und das leitet eben schon zu einem essentiellen Teil Ihrer Forschung hin. Sie forschen an Feststoffbatterien. Können Sie uns ein bisschen allgemein darlegen, was an diesem Material so besonders ist an Feststoffbatterien? Vielleicht auch gerade im Unterschied zu Lithiumbatterien, die aktuell ja vor allen Dingen verwendet werden?
Die Batterien, die Sie alle nutzen, die jetzt Hörer, Hörerinnen in Ihren Telefonen, Notebooks sind, sogenannte Lithium-Ionen-Batterien. die dadurch funktionieren, dass ein sehr, sehr leichtes Element, das Lithium in ionischer Form, quasi zwischen Elektroden hin und her gefahren wird beim Laden und beim Entladen. Das funktioniert sehr gut. Seit 1992 ist das kommerzialisiert. Und 30 Volumenprozent einer solchen Batterie bestehen aus dem sogenannten Elektrolyten. Das ist das Medium, in dem die Ionen sich bewegen. Und dieses Medium muss zwischen den Elektroden angesiedelt sein, um tatsächlich einen elektronischen Kurzschluss zu vermeiden. Und dieser flüssige Elektrolyt, der ist dann auch tatsächlich Ausgangspunkt für die Alterung von solchen Batterien. Auch durchaus, wenn Batterien nicht gut konstruiert sind oder wenn es Fehler gibt beim Bau, dann tatsächlich natürlich auch zu Bränden führen können. Das sind Dinge, die heute sehr selten passieren, die aber grundsätzlich immer mit zu den Risiken gehören. Verbrennerfahrzeuge brennen auch an den Autobahnen. Und die NR-Feststoffbatterie ist dann eine Batterie, in der auf diesen flüssigen Elektrolyten verzichtet wird. Man erwartet sich daraus höhere Sicherheit. Es hat aber auch dann noch konstruktive Vorteile. Man könnte wahrscheinlich noch mehr Energie in eine solche Batterie packen. Ja, das sind alles Hoffnungen, die noch sicher erarbeitet werden müssen. Und wir arbeiten eben halt genau an diesen Stoffen, die im festen Zustand Ionen leiten, den entsprechenden Elektroden. Und das Ganze muss am Ende ja kombiniert werden. Also es ist eine relativ, könnte man sagen, komplexe Geschichte, die deshalb auch heute noch nicht, sagen wir mal, massenmarktfähig ist, sondern eben halt als Technologie erst noch durchentwickelt werden muss.
Also gerade die Arbeit an diesen Energieformen oder an diesen Formen von Batterien ist ja Teil des Exzellenzforschungsclusters ProLiS, also Post-Lithium Storage. Da hat JLU speziell ihre Arbeitsgruppe ist da assoziierter Partner. Wie läuft denn die Zusammenarbeit zum großen Exzellenzcluster ab? Also welchen Schwerpunkt hat dann zum Beispiel Ihre Arbeitsgruppe innerhalb dieses Clusters?
Ja, diese großen Forschungscluster haben natürlich verschiedene, sagen wir, Forschungsthemen, Forschungsstränge. Und die kleinste Einheit, würde ich mal sagen, der Forschung ist natürlich das, was dann ein Doktorand oder eine Doktorandin selbst quasi in ihrer Arbeit macht. Das sind dann natürlich sehr spezielle Fragestellungen. Und die Arbeit an solchen Cluster und auch die koordinierte Arbeit in so einem Cluster lebt davon, dass man versucht, diese Stränge tatsächlich zusammenzubringen. Und das passiert dadurch, dass man sich natürlich regelmäßig zusammensetzt, versucht, übergreifende Fragen zu definieren, für deren Bearbeitung es aber eben tatsächlich dann viele verschiedene Fragestellungen gibt. Also ich vergleiche das ganz gerne mit dem Sport. Im Grunde ist es so, Sie werden ja eine Fußballmannschaft auch nicht gut nach vorne bringen, wenn Sie nicht auf allen Positionen gute Spielerinnen und Spieler haben, die ihre Funktion haben. Und so ist das ein kleines bisschen dann auch in der koordinierten Forschung. Wenn man als Mannschaft nach vorne kommen will, dann muss man verschiedene Positionen gut besetzen, verschiedene Aufgaben erledigen, das möglichst in koordinierter Form. Und je besser das abgestimmt funktioniert, desto weiter kommen Sie tatsächlich auch.
Die Metapher von den Fußballspielern ist natürlich wahnsinnig spannend, denn beim Fußball diskutiert man ja mitunter auch, trotz der Wichtigkeit des Mannschaftsgefüges, hin und wieder auch über einzelne Spieler. Ich will hier mal ganz kurz die Personalie Dr. Pascal Henkel ansprechen. Warum? Herr Henkel hat den Nachhaltigkeitspreis für herausragende Qualifizierungsarbeiten im Jahr 2023 für seine Dissertation erhalten. Und die drehte sich eben um Elemente, die zu einer Störung in der Batterie beitragen können, also die sogenannten Dendriten. Und als ich im Zuge der Preisvergabe mir ein ganz bisschen diese Dissertation mal angesehen habe, hat mich das, und jetzt kommt eine weitere Metapher, an eine Tropfsteinhöhle erinnert. Denn beim B- und Entladen wachsen in der Batterie, ebenso wie Stalagmiten und Stalaktiten, in einer Tropfsteinhöhle wachsen diese Dendriten. Und wenn die halt bis zur Decke oder bis zum Boden gewachsen sind, dann gibt es einen Kurzschluss, das ist natürlich sehr schlecht für die Batterie. Und damit sieht man, dass egal ob man jetzt als Team gemeinsam ein Fußballfeld oder eine Tropfsteinhöhle erforscht, in so einem Cluster wie ProLiS gibt es eben immer wieder neue Projekte, neue Ansätze, eben weil die Frage nach neuen Materialien und Speichertechnologien ein bisschen impliziert, dass es aktuell Kritik eben an den momentan verwendeten Materialien gibt.
Also einen großen Kritikpunkt sehen ja viele Menschen in der Gewinnung der relevanten Rohstoffe und der Entsorgung bzw. den Recyclingmöglichkeiten von Batterien. Würden alternative Bestandteile in Batterien diese Probleme mindern oder lösen? Also so Stichworte Salzseen in Chile oder hoher Wasserverbrauch, die Abhängigkeit von wenigen Abbauländern, schlechte Arbeitsbedingungen. Ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will.
Natürlich. Also erst einmal möchte ich dazu auch wieder sagen, dass ich der Öffentlichkeit, der Gesellschaft nur empfehlen kann, dann diese Gedanken natürlich grundsätzlich zu haben. Denn wenn Sie sich die Gedanken bei einer Batterie machen, dann sollten Sie sich die Gedanken natürlich beim Fahrzeug ganz grundsätzlich machen. Auch da sind im Stahl, der verbaut wird, natürlich Elemente drin, die nicht alle aus Mittelhessen kommen. Und Ja, bei der Batterie ist es tatsächlich so, es ist ja eine Technologie, die jetzt tatsächlich weltweit sich, muss man sagen, ja wirklich großem Umfang entwickelt und es werden immer mehr Batterien verbraucht werden und in dem Maße entsteht natürlich tatsächlich auch sofort ein Markt für Recycling. Ja, ich gehe davon aus, dass Batterien, also gerade auch die großen Batterien, zu 100% recycelt werden. Also bei den kleinen Knopfzellen, die wir alle heute nutzen, ist das natürlich, hängt das sehr stark von der persönlichen Disziplin ab. Aber so wie Fahrzeuge heute auch nicht einfach weggeworfen werden in einer Mülltüte, sondern natürlich im Grunde genommen einem Recycling zugeführt werden, werden das auch die großen Batterien, die in Fahrzeugen verbaut werden, wird das passieren. Es passiert ja schon mit den kleineren Starterbatterien. Also der Bleiakku, der heute Blei enthält und natürlich eigentlich aus toxikologischen Gründen, wenn man sagen, unerwünscht ist, hat aber eine Recyclingquote, die sehr, sehr hoch ist, also die meines Wissens weit oberhalb von 90% liegt und vielleicht, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber sicherlich nah an 100% kommt. Und das wird man für die anderen Batterien auch erreichen. Kollegen aus China haben mir erzählt auf einer großen Tagung vor ein paar Wochen, dass sie davon ausgehen, dass wenn erst einmal quasi alles hochgefahren ist, wenn man in einem Art sozusagen stationären Betrieb ist und die Zahl von Batterien im Betrieb einigermaßen konstant ist, dann wird man wahrscheinlich auch vollständig recyceln. Wir erleben auch jetzt, würde ich sagen, wir erleben jetzt eine Rampe, der vielleicht für 20, 30 Jahre der Bedarf wächst, wir neue Minen aufmachen, neue Stoffe gewinnen und die alle dann irgendwann im Kreis geführt werden.
Das ist super spannend. Ich glaube, das wissen viele Leute gar nicht. Die denken, es wird immer neue Stoffe müssen gewonnen werden. Und sie sagen jetzt aber, okay, irgendwann kommt der Punkt, da kommen wir in so ein Kreislaufsystem.
Absolut. Also das wird so sein. Die Stoffe sind ja auch nicht preiswert. Und Recycling ist jetzt angedacht. Wenn wir jetzt noch nicht so viel Recycling sehen, dann liegt das einfach daran, dass es noch gar nicht so viele, noch nicht so viele Fahrzeuge gibt. Und zum Zweiten, die Batterien ja sehr lang haltbar sind. Also wenn Sie sich überlegen, dass so ein großes Batteriepack, das vielleicht mal heute ein, sagen wir mal, so ein klassisches, nicht so großes Fahrzeug, vielleicht mit 300, 400 Kilometer Reichweite betreibt. Ein solches Batteriepack hat dann also beim Laden, einmal Laden, ne, sagen wir mal 400 Kilometer Reichweite. Wenn Sie das nur 1000 Mal laden, haben Sie ja schon 400.000 Kilometer Reichweite. Ich weiß nicht, wer mit seinem Fahrzeug 400.000 Kilometer fährt. Also alle Batterien, die wir heute in Fahrzeugen sehen, haben in der Regel eine längere Haltbarkeit als das Fahrzeug selbst. Man spricht deshalb auch durchaus von, es gibt so Forschungsgebiete, die sich mit dem sogenannten Second Use beschäftigen, also ob man solche Batterien dann einer zweiten Nutzung zuführt und nicht direkt dem Recycling zuführt. Aber grundsätzlich werden die alle recycelt werden. Ja, also ich bin da ganz, ganz optimistisch und ich denke, diese Sorge ist falsch. Wir erleben jetzt halt wie immer, wenn etwas sozusagen sehr schnell sich verändert, gibt es natürlich Turbulenzen, Spekulationen. Man hat nicht sofort alles verfügbar, was man jetzt braucht, muss sich dann damit beschäftigen, wo kommt das her. Es ist aber auf der Erde grundsätzlich verfügbar, vielleicht nicht immer an den richtigen Stellen. Wir wollen halt nicht alles im Kongo kaufen oder in Bolivien. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns dann eben halt ganz sorgfältig Gedanken machen müssen, wie wir diese Flüsse organisieren und ob es Alternativen gibt. Das ist natürlich der zweite Punkt. Also gibt es möglicherweise alternative Systeme, also alternative Chemie in dem Fall, die uns vielleicht etwas weniger abhängig von Stoffströmen macht, die wir nicht so sehr schätzen.
Und der Bereich Second Use ist insofern auch ein ganz spannender, weil es da eben auch schon Ansätze gibt. Also dass gerade für eine großspurige Energiespeicherung inzwischen schon ausrangierte Autobatterien, also von ganz normalen Verbrennerautos mit untergenommen werden und die eben in großen Blöcken zusammengeschaltet werden, um zum Beispiel erneuerbare Energien eben zu speichern. Und das ist also eine Lösung für das, was in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals als Problem beschrieben wird. Was anderes ist gerade bei Autobatterien ja oft die Reichweite, dass die als was Problematisches beschrieben wird. Wie stehen Sie dazu?
Vielleicht nochmal zum Second Use. Das ist natürlich ein hübscher Gedanke, aber in der Praxis müssen sich alle selbst einfach auch mal fragen, ob sie selbst ein gebrauchtes Handy nutzen würden, ob sie, also wie viel Recycling oder wie viel, sagen wir mal, Second Use Dinge sie selbst privat nutzen. Das Problem dabei ist natürlich immer die Frage, okay, weiß ich, wie gut das noch ist, was ich jetzt einsetze? Das kann man natürlich im Fall von Batterien, die dann, sagen wir mal, durchaus deren Leben wird ja dokumentiert durch das, was das Fahrzeug sozusagen macht. Man hat also im Grunde genommen so eine Art Pass, der mit der Batterie herkommt, wo man sehen kann, okay, wie sehr ist die Batterie gequält worden vom Vorbesitzer oder der Vorbesitzerin. Und dann kann man entscheiden, ob man damit etwas anfängt oder nicht. Ich gehe davon aus, dass dieses Second Use nicht allzu umfänglich sein wird, sondern man wird eher sehr effizient dann sagen, okay, das recyceln wir jetzt einfach und machen daraus etwas Neues, bei dem wir von vornherein wissen, wie die Leistungsfähigkeit ist. Aber das ist eine offene Frage, würde ich sagen. Grundsätzlich sind das wirklich technische Fragen, für die ich jetzt auch nicht Spezialist bin. Am Ende wird die Gesellschaft und natürlich der Gesetzgeber entscheiden, wie man mit solchen Dingen tatsächlich umgeht.
Genau, und jetzt bezüglich des Problems der Reichweite, was eben in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals als Problem beschrieben wird, was sehen Sie da als Entwicklung zukünftig?
Ja, ich glaube erstmal, dass die Reichweite für viele Menschen grundsätzlich eigentlich, wenn sie sich das recht überlegen würden, gar kein großes Problem ist, denn die meisten fahren nicht an jedem Tag irgendwie 700, 800 Kilometer, sondern die meisten fahren dann doch mit einem Großteil der Fahrzeuge so vielleicht ihre paar 10 Kilometer mal am Tag und hier mal dorthin Arbeit, Kinder irgendwo hinbringen. Das ist alles gut machbar mit Fahrzeugen, die vielleicht sogar nur am Ende mit einer Ladung 200 Kilometer Reichweite haben. Diese Reichweitenangst ist so typisch deutsch. Wir sind halt gewohnt mit einem Dieselfahrzeug, ne, einmal voll tanken und dann steht auf der Anzeige 1000 Kilometer Reichweite. Wer braucht die dann aber eben halt auch in dem Umfang? Also diese Reichweitenangst ist aus meiner Sicht übertrieben. Da wird man umlernen müssen. Aber andererseits ist es so, dass heute es gar kein Problem ist, Fahrzeuge mit einer Batterie zu bauen, die schon mehr als 500 und es wird auch Fahrzeuge geben, die dann am Ende 700, 800 und bis zu 1000 Kilometer Reichweite haben. Batterien verbessern sich beständig, die Reichweite von Fahrzeugen wird sich verbessern. Die Frage ist natürlich, welchen Preis zahlen wir dann für die Reichweite, denn das kann man ganz einfach umrechnen in Kosten einer Batterie. Also je größer Ihre Batterie, desto mehr Energie können Sie speichern, desto mehr können Sie fahren, desto weiter kommen Sie. Das ist am Ende auch eine Kostenfrage. Aber ich sehe das. Also das Thema Reichweite halte ich für übertrieben. Das wird kein Problem sein. Es wird eher für die Menschen wichtig sein, wo kann ich tanken? Also allein das Infrastrukturproblem. Denn gerade in den Städten, in verdichteten Wohnbereichen, wird das sozusagen ein Problem sein, genug Zapfstellen einfach einzurichten. Auch da wird es sicherlich Lösungen geben. Klar, der ländliche Raum ist da viel besser, nur sagen, dran. Weniger verdichtet, da wird es einfacher sein, Zapfstellen zu installieren. Aber auch das wird sich lösen. Und ich gehe davon aus, es gibt auch Statistiken, die sagen, oder soziologische Untersuchungen, wer einmal elektrisch gefahren ist, der wird auch weiter elektrisch fahren, weil einfach die Vorteile groß sind.
Ja, wir hatten vorhin noch ein weiteres kurzes Thema. Da ging es um Brennbarkeit. Das hatten Sie auch in einem anderen Podcast schon mal angesprochen. Auch immer die öffentliche Wahrnehmung, dass es generell gefährlicher ist. Und Sie meinten ja, ein Verbrennerauto, das steht auch am Straßenrand und brennt mitunter ab.
Ja, also auch das ist sozusagen eine wirklich komplette Fehlwahrnehmung. Elektrische Fahrzeuge sind tatsächlich sicherer, also auch der Batteriebetrieb. Es ist so, dass Sie, wenn Sie die Zahlen anschauen, und da gibt es zuverlässige Zahlen, Sie müssen also nur den Verband der deutschen Versicherungsunternehmen befragen. Die haben ganz präzise Zahlen und danach ist es einfach so, dass die Wahrscheinlichkeit heute, dass ein Verbrenner brennt an der Straße, um Faktor 10 größer ist, als dass ein Elektrofahrzeug brennt. Also das ist ganz einfach zu beantworten. Jetzt könnte man sagen, okay, fairerweise muss man sagen, dass die Elektrofahrzeuge im Mittel wahrscheinlich jünger sind, neuer sind, also die typischen Verbrenner, also würde ich das ein bisschen aufweichen, aber trotzdem kann man sagen, also ich würde mal so sagen, es ist 100% sicher, dass Elektrofahrzeuge nicht unsicherer sind als Verbrennerfahrzeuge. Sie sind wahrscheinlich sogar sicherer.
Das ist insofern interessant, weil es ja gerade bei dieser öffentlichen Wahrnehmung deswegen immer so ganz bestimmte Spitzen gibt, wo diese Frage aufkommt. Wir hatten es, dass ja ein großes Frachtschiff in der Nordsee in Brand geraten ist, wo viele Elektroautos mitgeladen waren. Und da kam zum Beispiel auch die Frage auf, ob man das jetzt anders reglementieren müsste. Bis im Prinzip rausgekommen ist, dass die Decks, an denen die Elektroautos standen, noch völlig unversehrt sind, also die überhaupt nicht in den Brand mit involviert waren. Das ist eben da auch Ausweiswahrnehmung, dass wenn was Neues kommt und man sich eigentlich umstellen müsste, man erstmal die Risiken sieht und das eigene Verhalten, das man daran anpassen müsste, ja erstmal sehr, sehr langfristig, mittel- oder langfristig nachziehen müsste. Und da haben Sie ja zum Beispiel gerade schon die Handys angesprochen. Ja, möchte ich eigentlich ein gebrauchtes Handy nochmal nutzen? Und gerade Handys sind eben ein Produkt, das im Alltag viele nutzen, wo wir Akkus sehen und wo sich deswegen auch viele eben Fragen stellen.
Ja, und Sie als Batterieexperte könnten uns vielleicht noch helfen, so ein paar Mythen rund um das Aufladen der alltäglichen Akkus im Handy oder im Laptop aufzuklären. Es gibt ja so diese Regel, man soll immer warten, bis das Handy leer ist oder immer voll aufladen oder lieber in kleinen Schritten. Kann man seinen Akku auch irgendwie trainieren vielleicht? Können Sie das mal wissenschaftlich einschätzen?
Also von trainieren würde ich vielleicht nicht sprechen, aber man kann Handys oder Batterien schon nutzen. Das ist so, dass die extremen Ladezustände immer eine Herausforderung für die Materialien sind. Sie müssen sich vorstellen, in einer solchen Batterie, also in einem Lithium-Ionen-Akku, sind ja zwei Pole. Diese beiden Pole sind mit Elektroden verknüpft, in denen Lithium-Ionen gespeichert werden. Die werden also tatsächlich beim Laden, beim Entladen, wird die eine Seite Lithium leer und die andere Seite Lithium voll. Die eine Seite bläst sich also, könnte man sagen, ein bisschen auf und die andere schrumpft und damit sind mechanische Spannungen verbunden. Und immer wenn ich das ganz extrem, also wenn ich jetzt sagen, die eine Seite ganz leer mache, die andere ganz voll packe und dann wieder in die andere Richtung, das sind für die Materialien starke Herausforderungen. Deshalb ist es so, dass die Batteriemanagementsysteme, die alle Geräte haben, die Batterien nutzen. Das ist so eine BMS, das Batteriemanagementsystem. Das stellt in der Regel schon sicher, dass ihr Akku in einem für den Akku günstigen Bereich betrieben wird. Das sind meistens so 80% der eigentlich speicherbaren Energie werden nur genutzt, sodass man unten 10%, oben 10% eigentlich, man lädt nur bis vielleicht 90% auf oder man entlädt nur bis 10%, manchmal sind es auch sogar 20%. Hängt davon ab, wie die Nutzung ist, das Batteriemanagementsystem. Da haben Sie selbst gar nicht so viel Einfluss darauf. Aber trotzdem ist es so, wenn Sie dann sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Batterie, also ganz lebenspraktisch ist das natürlich bei den E-Bikes. Und das ist auch der Bereich, wo natürlich sehr viel persönliche Wahrnehmung kommt. Da gibt es ja dann immer mal auch einen Fahrradbrand oder sowas. Gerade in den USA gibt es ja spektakuläre Fälle. Das ist ein besonderer Bereich. Wir haben in Deutschland alleine, ich glaube, mittlerweile 11 Millionen, sagen wir ganz grob, 10 Millionen E-Bikes, weit verbreitet. Und die sind insofern besonders, weil die Nutzer und Nutzerinnen, die natürlich zum Teil ganz extremen Anforderungen aussetzen. Wenn ich an so ein Mountainbiking denke, über Stock und Stein mal hinfallen, der Akku prallt irgendwo auf, dann wird alles mit Schlamm bedeckt, zu Hause mit einem Druckstrahler, der Akku sauber gespritzt, dann dringt unter Umständen durch irgendeine Ritze oder durch den Stecker etwas Wasser ein, kann Korrosion verursachen. Das sind alles Gründe, weshalb E-Bike-Akkus besonderen Herausforderungen ausgesetzt sind und dann durchaus auch da bei nicht guter Nutzung, sage ich mal, unter Umständen einfach auch was passieren kann. Auch die haben ein Batteriemanagementsystem und werden, denke ich, eben halt in einem optimalen Bereich geladen und entladen. Wenn man es länger nicht nutzt, dann würde ich sagen, es ist immer gut, die Batterie nicht voll aufgeladen zu benutzen, weil das heißt, dass die Reaktion, die ja dann abläuft, wenn Sie den Akku entladen, die ist sozusagen quasi voll aufgeladen. Sie haben die volle Triebkraft in der Zelle. Ja, und das ist über lange Sicht, wird das einfach zu einer schnelleren Alterung. Deshalb einfach so in einem unteren Drittel, würde ich sagen, also nicht voll entladen, sondern in so einem unteren Drittel des Ladezustands liegen lassen und dann in der Tat auch am besten irgendwo kühl lagern. Das muss nicht in den Kühlschrank, aber jedenfalls nicht irgendwo so auf die Fensterbank liegen, wo dann die Sonne morgens schön drauf scheint. Kühl lagern in einem unteren Ladezustand ist auch mit langfristiger Haltbarkeit gut.
Super, vielen Dank für die Tipps. Nochmal eine Nachfrage dazu. Für mich klang das jetzt so, ganz voll aufladen ist auch nicht, oder kann das Gerät denn selber wissen, okay, jetzt ist es vorbei, weil ich weiß von mir, ich lasse mein Handy über Nacht laden und dann hat das schon wahrscheinlich um 2 Uhr 100% geladen ja erreicht. Macht das dann automatisch Stopp oder wäre es eigentlich besser, wenn ich es bei der 100% dann vom Strom trenne?
Das Ladegerät schaltet dann natürlich ab, da wird also, würde ich sagen, passiert nichts weiter, aber Ihre Batterie ist halt geladen. Aber Sie nutzen sie ja spätestens nach dem Aufwachen sofort wieder, um irgendwie Nachrichten zu lesen oder zu chatten oder was auch immer zu machen. Der Ladezustand geht ja dann schnell auch wieder letzten Endes runter. Nein, also ich glaube, das normale Nutzen, das schadet Ihrer Batterie nicht, nichtsdestotrotz. Eine Batterie ist eben halt ein chemisches Reaktionssystem und es ist so, das altert immer. Es ist allerdings auch so, das muss man auch sagen, die Batterien sind natürlich über die 3 Jahrzehnte seit der Kommerzialisierung des Lithium-Ionen-Akkus wirklich immer besser geworden. Sie sehen das am besten dadurch. Also ich kann mich noch erinnern, dass mein erstes Laptop, wenn ich das geladen habe, das wurde wirklich richtig heiß. Dann sprang ein Kühler an, also und ein Ventilator und das war wirklich wow. Wenn ich meinen Laptop heute lade, dann wird das noch nicht mal milde warm. Also das ist so leicht. Bei den Handys genauso. Das ist übrigens das sichtbarste Zeichen dafür, wie stark sich die Batterien verbessert haben, denn dieses Warmwerden ist ein Ausdruck für den sogenannten Innenwiderstand. Das ist einfach nichts anderes als der gleiche Wärmeeffekt, den Sie im Föhn nutzen. Da fließt ein Strom, ist ein Widerstand und es wird Energie, also Wärme einfach frei. Und je besser die Batterie ist, desto weniger Wärmeeffekte zeigen Sie auch beim Ladeentladen. Das heißt nur, dass Ihr Ladevorgang besonders effizient ist. Und das ist so dann vielleicht der sichtbarste Indikator dafür, wie gut heute auch schon Batterien geworden sind.
Jetzt haben wir so viel über Aufladen, Entladen geredet. Sie forschen ja viel zu Aufladungsprozessen bei Batterien. Jetzt haben wir vielleicht nochmal eine persönlichere Frage. Wie laden Sie denn Ihren persönlichen Akku neben all diesen Aktivitäten eines Spitzenforschers auf?
Ja, das ist tatsächlich, also erstmal ist das natürlich ganz wichtig, weil dieses Forschen macht ja eigentlich Spaß. Das muss man schon sagen, war ein ganz großer Spaßfaktor dabei. Insbesondere wenn man dann erfolgreich ist und dann mit Doktoranden und Doktorandinnen zusammensitze, die selbst dann auch irgendwie ihre Erfolge haben, dann macht das einfach richtig Spaß. Dann ist der Bedarf, würde ich mal sagen, nach so Auszeiten, den man dann gar nicht so entscheidend. Aber grundsätzlich entspanne ich vor allen Dingen natürlich dann eben halt mit mit Freunden. Ich koche sehr gerne. Das ist offenbar so, dass viele Chemiker und Chemikerinnen dann einfach sehr gerne kochen. Das Arbeiten im Labor ist ja selbst ein bisschen sozusagen, wir sagen ja umgangssprachlich auch, wir kochen, wenn wir im Labor sind. Jetzt bin ich als Physikochemiker, mit der im Labor ja eher ganz anders arbeitet. Wir haben also keine großen Reaktionstöpfe oder so irgendwie. Aber ja, also einfach draußen einfach andere Dinge machen. Lesen, also auch was ganz Klassisches und ganz Unmodernes, immer nochmal einfach ein gutes Buch hernehmen. Das sind Dinge, die mir Spaß machen, aber auch sich andere Dinge anschauen. Ich komme sehr schnell runter. Also ich kann sehr schnell abschalten, das habe ich gelernt. Das ist auch nötig, um dann wieder irgendwie frisch Dinge angehen zu können.
Dann wünschen wir Ihnen genau das, dann immer mal wieder auch von der Arbeit runterzukommen. Das was Schönes zu kochen, wünschen da guten Appetit. Ich weiß auch nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht gerade während des Podcasts hier noch was essen. Vielen Dank, Herr Professor Janik, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auf unsere Fragen zu antworten und für das Gespräch. Und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Alles klar. Ich bedanke mich für das Interesse und Ihnen weiterhin Erfolg.
Am Ende der Folge wollen wir auch noch auf weitere spannende Informationen zum Thema Materialforschung an der JLU verweisen. Diese gibt es im Podcast Materials World vom Zentrum für Materialforschung. Und an dieser Stelle wollen wir uns bei denen auch nochmal für das Podcast-Equipment bedanken, was wir auch benutzen. Für Informationen zum Thema Batterieforschung und Energiesysteme gibt es auch den Podcast Geladen vom Exzellenzcluster Polis, in dem Herr Professor Janik und weitere Forschende des Zentrums für Materialforschung auch regelmäßig auftreten. Die Links zu diesen beiden Podcasts sowie alle weiteren Informationen und Kontaktinfos zum BFN findet ihr wie immer in unseren Shownotes.